Einen schönen guten Morgen. Es ist schön, hier zu sein und es ist schön, so begrüßt zu werden. Und ich muss euch sagen, danke für die Musik. Aber eins muss ich auch sagen, es war echt schade, weil ich durfte nicht mitsingen. Aber bei dem letzten Lied, ich weiß nicht, ob es euch so ergangen ist, mir ist es so ergangen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hörte ich die Engel singen, weil es war mehr als eine Stimme im Raum. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Bevor ich mit der Predigt beginne, ein Wort zu unserer Aktion Sense for Children. Ihr wart fleißig am Sammeln, wir wurden extra gebeten. Wir haben einen großen Geldsack mitgebracht, den wir glücklicherweise ja von der Bank immer gestellt bekommen. Zwei Worte ganz kurz. Wir haben diese Woche eine Information bekommen aus der Slowakei. Wir unterstützen ja unterschiedliche kleine Projekte. Und in der Slowakei war man lange am Überlegen, dürfen wir dieses Jahr ein Kindercamp machen? Dürfen wir Kinder zu Gott führen und dürfen wir ihnen eine Zeit der Ruhe, des Friedens und des Kindseins geben? Und ich bekam gerade am Donnerstag eine WhatsApp, das ist ja das Schöne, dass man auch über die Entfernung so verbunden sein kann. Eine WhatsApp, lieber Klaus, wir haben das Go bekommen, wir dürfen das Sommercamp in der Slowakei machen. Und jetzt hofft er natürlich, der Pastor und sein Team, dass die Leute, man sieht das ja auch heute hier, dass die Eltern auch wirklich den Mut haben, ihre Kinder mitzugeben. Dass das Kinderheim Mut hat, Kinder, die gerne mitwollen, die gerne erleben wollen, Kind sein wollen, dass sie mitfahren dürfen. Das ist ein Gebetsanliegen und wir haben im Vorfeld schon signalisiert, wenn ihr fahren dürft, wenn ihr das machen dürft, wir haben gut Geld einnehmen dürfen in diesem Jahr und dementsprechend unterstützen wir natürlich, dass Kinder aus dem Kinderheim extra mitfahren dürfen. Und auch vom Caro e.V.-Verein haben wir viele Informationen dieses Jahr bekommen, auch die waren in ihrer Arbeit massiv eingeschränkt, weil die machen Suppenküchen für bedürftige Kinder, die gehen ja raus, machen Streetworking. Und viele Sachen durften und konnten sie so nicht durchführen und sind auch sehr in Not, weil viele Spenden einfach wegbrechen, weil die Leute ja selber in Not sind. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir auch da schon eine Spende rausschicken konnten und diese Woche die nächste rausgeben können, weil wir das erleben durften, dass wir in unserer Zeit, wo wir ja selber keine Ernteaktion machen konnten, weil es fiel genau in den April hinein, wir mussten alles absagen. Und wir waren mutig genug und haben gesagt, wir machen es trotzdem. Wir machen es in anderer Form und laden die Leute zu uns nach Hause ein. Wir haben einen großen Garten glücklicherweise und wir haben einen überdachten Hof. Und da haben wir eine große Waage hingestellt. Wenn ihr nachher die Newsletter seht, da seht ihr diese Waage. Die stand bei uns im Hof überdacht und jeder konnte vorbeikommen und sein Geld abgeben und es sofort wiegen. Und es sind immer noch 41 Kilo zusammengekommen. Und weil einige gesagt haben, oh, wir wollen zwar gerne uns beteiligen, aber wir möchten nicht in eure Nähe kommen, haben sie Geld überwiesen. Und wir durften im April 1200 Euro an Spendengelder einnehmen, über Kleingeld. Und deswegen können wir glücklicherweise auch sagen, wir können diese Projekte weiter fördern. Und wir sind echt froh und können echt Amen dazu sagen. Das ganz kurz vorweg und euch herzlichen Dank für das, was ihr zusammengetragen habt. Wer es im Hinterkopf behalten möchte, wir hoffen, dass wir am 18. September unsere Ernteaktion richtig mit bei sein, mit den Leuten im Raum feiern können und auch alles wieder zusammentragen können. Der nächste Newsletter kommt demnächst und ansonsten geht auf unsere Homepage. Mutterliebe des Vaters. Zukunft mit Perspektive. Das sind so die zwei Kernworte, die zwei Überschriften, die mir gegeben worden sind, als ich mich mit dem Wort befasst habe. Ich habe letztes Jahr ein Predigerseminar mitmachen dürfen über einen Tag und der Leiter von unserer damaligen Hochschule, der mittlerweile in Rente ist, hat gesagt, ich gehe mit euch ins Alte Testament. Und ich wollte nie über das Alte Testament predigen, weil das war für mich so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, Hut ab, da muss man so viel können. Und er hat uns den Mut gemacht, einfach reinzugehen in das Wort. Und seitdem erlebe ich es, wenn ich dann in die Losung hineingucke und sage, welche Predigttexte sind denn dran? Der Predigttext war nicht für heute vorgesehen, sondern für einen anderen Sonntag, als ich mich vorbereitet habe, auf die Corona-Zeit. Und dieser ist dann auch gleich abgesagt worden, weil wir ja keine Gottesdienste feiern durften. Und seitdem erlebe ich es, dass ein altes Testament nach dem anderen kommt. Und ich sage, wow, was hast du da gemacht? Aber bevor ich in den Text einsteige, möchte ich euch auf zwei Aspekte kurz mitnehmen. Den ersten Aspekt, der für diese Predigt für mich so wichtig geworden ist, hat jeder von uns in irgendeiner Art und Weise erlebt. Erlebt, weil man selber betroffen war. Und diesen Aspekt gibt es aus zweierlei Richtungen, nämlich einmal, wie ich ihn selber erlebt habe und einmal, wie ich ihn anderweitig erlebt habe. Aber dieses Erlebnis, das haben nur ganz, ganz wenige auch in unseren Reihen heute, weil das können nur Frauen nachvollziehen. Wir Männer sind da komplett ausgeschlossen. Und ich möchte darauf hinweisen, weil ich keinen zu nahe treten möchte, es ist nicht so, dass es jeder so erlebt hat, wie ich das gleich beschreiben werde, sondern das ist mehr so ein 100% Idealbild. Aber ein Stück davon hat bestimmt jeder von uns in irgendeiner Art und Weise mitbekommen. Es entsteht ein neues Leben. Es beginnt ganz klein und am Anfang fast unbemerkt. Als erstes wird es von dem entstehenden Leben selbst wahrgenommen, obwohl, glaube ich, nicht bewusst, weil es ja noch gar nicht in der Lage war. Und einige Zeit später dann von der Frau, der es erlaubt ist, die es geschenkt bekommt, neues Leben zu empfangen. In dieser Frau, wächst neues Leben, ein neuer Mensch. Ein Kind. Und die beiden haben über die Schwangerschaft eine ganz besondere, eine ganz innige Beziehung. Und sie sind unzertrennlich in diesen Monaten voneinander. Und ganz besonders für das Kind ist das sogar lebenswichtig. Und in dieser Zeit entsteht eine Verbundenheit, wie auch ein Vater sie nicht erleben und erfahren kann. Oder erfahren wird. Und auch nach der Geburt ist erstmal eine so bindende Verbindlichkeit, so eine besondere Verbundenheit zwischen Mutter und Kind da und wird aufgebaut, weil ja nur sie in der Lage ist, das Kind an der Mutterbrust zu saugen. Der Vater ist mit Sicherheit da und ist im Hintergrund derjenige, der versucht zu schützen, zu verdienen, das Leben zu organisieren. Aber diese Verbundenheit kann und wird er nicht so erfahren. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn ein Kind wirklich einmal etwas hat, wo es sagt, ich brauche jetzt jemand, weil es ein Wehwehchen hat oder auch ein großes Problem hat, wo es Trost braucht, dann ist es nicht verwunderlich, dass es eher zur Mutter als zu irgendeiner anderen Person kommt. Weil da findet sie die Geborgenheit wieder, die es so lange erlebt hat. Da sind so viele bekannte Gefühle, Gerüche, Eindrücke etc. vorhanden, die es ja in der Geburtsphase, in der Schwangerschaftsphase erleben konnte. Die entstanden sind zwischen diesen beiden Personen. So einmalig gewachsen ist. Eine gute Basis für die Gelegenheit, wenn man Geborgenheit braucht. Und ich glaube, ich darf behaupten, jeder von uns ist irgendwann in dieser Situation gewesen, nämlich wir sind alle Kinder einer Mutter, weil sonst sind wir nicht hier. Und die anderen Eindrücke kann nur eine Mutter haben, diese zweite Seite. Wie ist es geworden, das Kind in mir? Wie ist diese Verbundenheit entstanden und auch gepflegt worden? Das sind Eindrücke, die nur eine Mutter erfahren kann. Und auch nicht weitergeben kann, weil das kann man nicht erzählen. Diese Gefühle, die da entstanden sind. Man kann es berichten, aber dem anderen so rüberbringen, das geht nicht. Und nehmt diese Erinnerung an eure eigene Zeit mit eurer eigenen Mutter vielleicht mit in den Text, der gleich auf uns zukommt. Und den zweiten Aspekt, der dreht sich um den Verfasser unseres Textes, Jesaja. Wir gehen hinein ins Alte Testament. Jesaja stammt aus einer vornehmen Familie, aus Juda, und genoss eine gute Ausbildung. Er war verheiratet und hatte nach dem Text mindestens 2 Kinder gehabt. Im Todesjahr von König Usia, um das Jahr 740 vor Christus, also eine sehr, sehr lange Zeit zurück, wurde er zum Propheten berufen. Und seine Wirkungszeit war um die 60 Jahre und sie umfasste ungefähr 4 Könige. Und er wird als einer der großen Propheten gehandelt. Und sein Name übersetzt ist: Herr ist Rettung oder Rettung ist Herr. Das ist derjenige, der uns diesen Text, über den wir gleich uns ein paar Gedanken machen wollen, gebracht hat. In den ersten 39 Kapiteln hat Jesaja über das Alte Testament mehr gesprochen. Und in den Kapiteln 40 bis 66, und aus 66 kommt unserer, hat er den Bezug auf das Neue Testament gelegt. Und den Text, den ich heute mitgebracht habe, ist aus Jesaja 66, die Verse 10 bis 14. Mutterliebe des Vaters. Und wer ein bisschen zurückdenkt, wird auch erkennen, dass eine Jahreslosung daraus abgeleitet war. Freut euch mit Jerusalem. Jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten, wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Friede und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hineinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und in dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch fühlen wie Kinder, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird in euch aufkeimen wie frisches Gras. Dann zeigt der Herr seinen treuen Dienern, wie mächtig er ist. Seine Feinde aber werden seinen Zorn spüren. Jerusalem. Jerusalem, die Stadt des von Gott geliebten Königs Davids. Sie galt und sie gilt bis heute in vielen als die zentrale Stadt des Volkes Gottes. Und sie wird bis in die Offenbarung genutzt, ganz besonders um auch die neue Welt über das neue Jerusalem als den Ort für das gemeinsame Leben von Gott mit seinen Kindern in Ewigkeit zu sprechen. Freut euch mit Jerusalem. Jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln. Jesaja, ungefähr 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre vor Christus. Wir sind 2000 Jahre nach Christus. Jesaja blickt weit in die Zukunft, nämlich noch weiter über das, über die Geburt hinaus, weiter über das, wo wir heute stehen. Jesaja hat eine Vision bekommen. Eine Vision, wie es am Ende der Zeitrechnung aussehen wird. Also nachdem selbst wir den heutigen Tag erlebt haben. Und er gibt einen Ausblick für alle die, die an Gott glauben. Und die um Jerusalem und um die Erde trauern. Trauern, weil sie erkannt haben, dass die Erde und die Welt und die Menschen dem Schöpfer so am Herzen liegen. Dem Gott der Menschen. Und genau diejenigen, die das merken und für sich in Anspruch nehmen, dass sie das erkannt haben, dass es einen Gott gibt, dem die Menschen so sehr am Herzen liegen, die dürfen jubeln und sich freuen, wenn das neue Jerusalem erscheint. In Jesaja 65, ein Kapitel davor, spricht Jesaja davon: So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. An die alte Welt wird sich niemand mehr erinnern. Was früher war, wird für immer vergessen sein. Und aus der Offenbarung können wir ableiten, dass das Jerusalem eine sehr zentrale Rolle spielen wird, weil dort wird Gott seinen Thron aufbauen. Da will er mitten unter den Menschen sein. Und das ist die Zukunft, die Jesaja 700 Jahre vor Christus sehen konnte. Und er umschreibt das Ganze mit einem Bild, wie Gott sich die Beziehung zu seinen Kindern, zu seinen Menschen, zu seinem Volk vorstellt. Nämlich die Beziehung soll sein wie: Lasst euch trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Die Mutterliebe des Vaters. Trinkt euch satt. An vielen Stellen in der Bibel wird darauf hingewiesen, und wir haben es heute auch so ein bisschen schon herausgehört aus dem einen oder anderen Wort: Das Leben als Gotteskind, als Christ, als Mensch, der sich zu Gott hält, wird es nicht immer ein Zuckerschlecken sein. Und warum nicht? Weil es zwei Ausprägungen von Menschen gibt. Die eine Ausprägung ist die, die Gott als den Schöpfer der Welt anerkennen. Die seinen Sohn Jesus Christus anerkennen als den einzigen Weg zurück zu einer aus Gnade gegebenen Beziehung zu diesem Gott. Die das für sich anerkennen, dass es nur einen einzigen Weg gibt. Und auch wenn es radikal klingt, auch wenn es nicht modern klingt, es gibt all die anderen. Es gibt all die anderen Menschen. Es gibt die Menschen, die wir für gut halten, weil sie Gutes tun, weil sie Gutes für Menschen tun, weil sie Gutes für die Umwelt tun, weil sie Gutes tun. Es gibt Menschen, mit denen wir Freundschaften pflegen. Es gibt Menschen, die sind uns völlig gleichgültig, weil wir sie nicht kennen oder auch gar nicht kennen wollen. Und es gibt Menschen, die in unseren Augen sogar böse sind, weil sie Dinge tun, wie wir sie heute Morgen gehört haben. Weil sie missbrauchen, weil sie morden, weil sie stehlen, weil sie Dinge tun, die wir nicht gut finden. Und es gibt noch viele, viele andere Menschen, die nicht nach den Geboten Gottes leben. Klingt nicht modern, das klingt auch nicht freundlich oder gut. Aber das ist das Bild, was uns die Bibel aufzeigt. Es gibt zwei Seiten einer Medaille. Oder wenn ihr euch so ein Centstück oder ein Eurostück nehmt und haltet es. Es wird immer eine Seite geben, die zum Licht geneigt ist, und es wird immer eine Seite geben, die vom Licht abgeneigt ist. Eine Seite zeigt zu Gott hin und die andere ist leider im Schatten. Da passt auch kein Blatt dazwischen. Aber diese Blickrichtung, dieses Beispiel, dieses Bild soll uns nicht dazu verleiten, über die, wo wir meinen, dass wir auf der richtigen Seite sind, zu denken, dass die, die auf der anderen Seite sind, ja völlig herabzulassen sind. Warum? Weil Gott jeden Menschen liebt. Ganz egal, auf welcher Seite er ist, er liebt sie trotzdem. Und zwar mit der gleichen Liebe. Nur, dass diejenigen, die auf der anderen Seite leben und auch bis zum Ende leben werden, diese Gnade, diese Gunst, diesen Weg hin zu seiner Mutterliebe in persönlicher Natur später so nicht erleben werden. Vielleicht habt ihr dieses Bild vor Augen, wenn ihr das nächste Mal wieder Geld in die Hand nehmt. Es wird ja im Moment viel überwiesen per alle möglichen Geschichten, aber irgendwann kommt ja auch die Zeit wieder, wo wir mehr auch in die Hand nehmen, wo wir uns auch mehr wieder treffen können. Das Ziel von Gott ist, alle auf die richtige Seite zu nehmen. Alle auf die Seite, die in sein Licht hineinscheint. Und von den anderen so ein bisschen auch die Hoffnung, dass sie das aus dem Blickwinkel von Gott lernen zu sehen. Und damit auch wie Gott selber traurig werden über die, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen, wie es Menschen gibt, die die Gnade Gottes nicht erkennen und nicht für sich annehmen können. Und für diejenigen, die das für sich erkannt haben und denen mehr und mehr in die Blickrichtung oder aus der Blickrichtung Gottes das erkennen können und versuchen wahrzunehmen, den ruft er zu: Lasst euch trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Wer braucht Trost? Trost brauchen diejenigen, die traurig sind. Trost brauchen diejenigen, die Leid erfahren. Das gibt es manchmal im ganz Kleinen. Wir haben ein neues Enkelkind bekommen und die kleine, große Schwester ist kurz gestürzt. Oder ein anderes Bild: Meine Frau wollte eine Sportmatte mitnehmen. Sie war völlig erbost. Die hat Leid erfahren. Aber das war ein ganz, ganz kleines Leid. Aber es gibt Menschen, die erfahren leider auch ganz großes Leid. Und es gibt auch Christen, die erfahren großes Leid. 73 Länder auf dieser Welt, 73 Länder auf dieser Welt gelten mit einem sehr hohen Maß an Christenverfolgung. 73 Länder auf dieser Welt. Aber selbst in den Ländern, wo nicht die Christenverfolgung auf dem Index sehr hoch ist, ist ja nicht so, dass es überall Menschen gibt, die die Christen lieben. Sondern in jedem Land werden wir Menschen finden, die können mit den Christen einfach nichts anfangen oder nicht mit ihnen umgehen, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen. Und auch da eckt man natürlich mal an. Trost braucht jeder, der von anderen nicht behandelt wird, wie Gott es möchte. Jeder, nicht nur die Christen. Trost braucht jeder, auch aus Gottes Sicht, der nicht so behandelt wird, wie Gott es möchte. Und das kann uns auch persönlich treffen. Im Kleineren oder im Größeren. In einem Telefonat oder in einer Geschichte. Trost brauchen alle Menschen, ganz egal, ob sie Gott mit den Augen versuchen, Gottes zu sehen, oder ob sie ihn ablehnen. Aber die Aussicht über den Trost, die Jesaja ihn hier berichtet, viele tausend Jahre vorher, ist bestimmt für die, die sich auf Gott freuen. Und ist bestimmt für die, die ihr Leben nach ihm ausrichten wollen. Ist bestimmt für die, die die Gnade annehmen und sich auf Gottes Sohn berufen. Und darum wissen, dass sie gerade dadurch auf diese beschriebene Zukunft blicken dürfen. Vielleicht hast du gerade einen Gedanken an jemanden, den du kennst, der irgendwann das Leben mit Gott gegangen ist, aber dann einfach irgendwann festgestellt hat, das ist nicht mehr mein Weg. Oder du hast gerade jemanden vor Augen, der ganz viel gelesen, gehört, erfahren hat, was eigentlich Gott ausmacht. Er kann es aber trotzdem für sich nicht annehmen, weil er es nicht kann oder weil er es nicht will. Oder du hast irgendjemanden vor Augen, wo du weißt, der steht voll im Glauben und der brennt für Jesus und er arbeitet für ihn. und ihn trifft das eine und andere immer wieder zwischen die Füße. Und er wird negativ betrachtet von vielen Menschen, auch negativ angegangen. Oder es fällt dir irgendjemand anderes ein, an den du gerade denkst. Für alle die, die solche Gefühle gerade haben, für alle die gilt die Zusage, dass Gott sie trösten möchte. Und zwar so, wie es in den Text beschrieben ist. Ich versuche ihn mal so zu sagen, nicht zu lesen, sondern so zu sagen, wie er für dich umgemünzt sein könnte. Trinke dich satt. Genieße die Pracht der Stadt Jerusalem. Denn ich, der Herr, sage dir, Friede und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hineinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle darfst du dich satt trinken. An dieser Stadt darfst du dich fühlen, wie ein Kind bei seiner Mutter auf den Armen. Oder bei seiner Mutter auf den Schoß, das liebkost wird. Ich will dich trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems soll deinen Kummer vergessen lassen. Wenn du das alles siehst, wird dein Herz fröhlich sein und neue Lebenskraft wird in dir sprießen und aufkeimen wie frisches Gras. Jesaja durfte diese Version sehen, haben. Er durfte sie in sich aufnehmen. Aber warum? Damit das weitergibt, damit das nicht für sich behält, sondern er ist zum Propheten berufen worden und ist zum Volk gegangen. So wie viele seiner Kollegen im Vorfeld auch. Zu seinem Volk gegangen, um diesen Blick nach vorne zu richten. Den Blick auf die Zukunft, ein bisschen auch weg von dem Hier und Jetzt. Und einen Blick auf Gott und den Schöpfer selber. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder fröhlich sein vom Herzen und neue Lebenskraft wird wie frisches Grün sprießen. Aber ich glaube, wenn man diesen Text liest, wird der letzte Halbsatz, dieser letzte kleine Satz aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörtern übersehen. Seine Feinde aber werden seinen Zorn spüren. Ein langer Text da vorne und ein ganz kurzer, der die andere Seite leider aufzeigt. Die zweite Seite der Medaille. Weil, auch wenn es nicht modern klingt, es werden nicht alle in der Ewigkeit bei Gott sein. Es gibt nicht diesen Einheitsbrei. Alles wird gut. Das sagt uns die Bibel nicht. Auch wenn seine Liebe, seine Fürsorge, sein Frieden für alle Menschen gedacht ist. Und er viele Propheten, viele Leute in das Volk geschickt hat, die immer wieder darauf hinweisen und doch bitte auch, dass sie sich zu Gott hinwenden. Jesus selbst hat in seinen Predigten, als er zu dem Volk gesprochen hat, immer wieder ganz klar gemacht, hey, es gibt zwei Wege. Es gibt diesen schmalen Pilgerweg und der ist nicht immer angenehm und einfach. Und der führt ins Heiligtum. Und es gibt diese breite Autobahn, diesen breiten, gemütlichen, einfachen Weg. Und der führt ins Verdammnis. Das war das, was er immer wieder gesagt hat. Und auch damals wie heute klang es nicht modern, nicht global und nicht nur freundlich. Vielleicht etwas radikal und etwas abgrenzend. Die Entscheidung, auf welcher Seite der Medaille wir stehen, liegt bei jedem von uns selber, liegt bei dir, liegt bei mir. Die Entscheidung, welcher Teil des Textes unsere Zukunft sein soll, liegt bei dir, liegt bei mir, bei keinem anderen. Wir können die Augen davor verschließen. Wir können den Text einfach wieder vergessen. Wir können das Gelesene, das Gehörte einfach ignorieren. Aber das ändert nichts daran. Das ändert nichts daran, dass es Gottes Wort ist und dass es die Zukunft ist, die uns ein Prophet vor vielen, vielen hundert Jahren schon prophezeit hat. Und wenn wir die Bibel nehmen, über welch lange Zeitraum die entstanden ist, über welchen langen Zeitraum sie geschrieben ist und doch so ein roter, genialer Faden da durchläuft, von Jesaja bis zur Offenbarung alleine. Für die Zeit heute möchte ich euch ein Bild mit auf den Weg geben, was ihr vielleicht auch als Kind irgendwann selber erlebt habt oder als Mutter, Vater oder sogar als Großeltern mit dem ein oder anderen Kind selber gemacht habt. Es klingt ein bisschen albern und trotzdem möchte ich es nehmen. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Wie oft, selbst ich mit meiner Enkeltochter, habe das schon gemacht. Und wenn man sich diesen Text vor Augen hält, dann ist das ja eigentlich nicht so wirklich nach vorne blickend positiv, sondern man macht die Beine ja breit und es macht Plumps und es fällt in den Sumpf. Und in den Sumpf zu fallen ist nicht angenehm. Und in den Graben zu fallen ist auch nicht angenehm. Und doch sagt er nochmal. Warum? Weil es sich ja bei demjenigen so geborgen fühlt und weiß, es wird ja gehalten. Es wird nicht losgelassen. Es wird nicht wirklich in den Sumpf geschubst. Es wird nicht wirklich in den Graben fallen, sondern es wird festgehalten aus Liebe. Aus Liebe zu diesem Menschen, zu diesem Gegenüber. Und deswegen freut es sich, dieses Kind, und fühlt diese Geborgenheit und kann sie auch nehmen. Und fühlt sich immer wieder auf diesen Schoß zurückgezogen. Sicher und geborgen bei der Mutter, bei dem Gegenüber. Und das ist das, was Gott uns zusagen möchte, was er uns zusprechen möchte. Dass wir genau das auch jetzt annehmen dürfen. Bei all dem, was auf uns zukommt, will er uns halten. Und will er für uns da sein, wie diese Mutter für ihr Kind da ist. Und er will uns genauso trösten. Auch jetzt schon. Er will uns genauso trösten. Und er will uns seine Zuneigung so präsentieren, diesen mütterlichen Trost. Das ist seine Zuneigung für dich, für mich. Und die möchte er uns geben. Heute, morgen. Und in Ewigkeit. Amen.